Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass auf dem Büchertisch nebst den Büchern auch ein Blatt aufliegt, auf das man seinen Namen und seine Anschrift eintragen kann, wenn man unser Blatt, das mein Mitarbeiter und ich zweimonatlich herausgeben, erhalten möchte, und zwar kostenlos. Man darf es bestellen und zu jeder Zeit auch wieder abbestellen. Keine Schwierigkeit. Es ist ein Blatt, mit dem wir versuchen, Material, das wir über die Jahre hinweg gesammelt haben, anderen zur Verfügung zu stellen, die dem Herrn gern dienen möchten und einige Hilfen zur Hand bekommen möchten. Menschen, die vielleicht im persönlichen Zeugnis Hilfe gebrauchen oder im brieflichen Zeugnis oder im öffentlichen Dienst, wenn man an der Wortverkündigung teilnehmen darf. Wie immer auch, es soll eine Hilfe geben für solche. Es ist nicht ein großes Blatt, einige Seiten, ist schnell zu lesen. Und wir sind dankbar, wenn man für uns betet, dass auch dieser Dienst zur Ehre des Herrn gereichen darf. Normalerweise, wie gesagt, scheint es einmal in zwei Monaten. Jetzt möchten wir zum Epheserbrief kommen. Dieses Mal lese ich keinen Text aus einem anderen Brief oder Buch zur Einleitung. Wir kommen direkt zum Text. Aber ich möchte so viel sagen, dass der Epheserbrief auf besondere Weise aufgebaut ist. Das hat seinen Sinn. In der ersten Hälfte nimmt der Apostel Paulus uns in die Gegenwart Gottes, in himmlischen Bereichen, um dort unsere Segnungen in Christus zu zeigen, um uns die Geschichte dieser Segnungen zu zeigen, um uns zu zeigen, wie für uns gebetet wird, was der Herr für uns getan hat und welche Vorrechte wir bei Gott haben. Im zweiten Teil, ab Kapitel 4, nimmt der Apostel Paulus dann wieder an die Hand und führt uns zurück auf die Erde in unseren Alltag, ja, zuerst auch in unseren Sonntag beziehungsweise in die Gemeinde, Kapitel 4, 1 bis 16, um uns dann unsere Aufgaben zu zeigen und wie wir sie dort wahrnehmen können, und zwar von himmlischer Warte aus. Ab Kapitel 4, Vers 17 bespricht der Apostel Paulus dann unser Leben in dieser Welt, in einer Welt, die gemischt ist, mit Christen und Nichtchristen vermengt. Man begegnet mal einen Christen, mal nicht. Wie geht man mit anderen Menschen um, ob sie Christen sind oder nicht? Und wie kann man dort ein Licht und ein Zeugnis mit dem Munde sein? Es soll betont werden in solchen Besprechungen, dass wir erst dann hier auf der Erde zum Segen sein können, wenn wir vor dem Herrn geweilt haben, wenn wir uns Zeit genommen haben, in himmlischen Bereichen uns aufzuhalten. Wir gehen zu schnell in den Tag hinein. Es gilt zunächst einmal, stille zu stehen, vielleicht sich hinzusetzen, vielleicht niederzuknien und sich Zeit zu nehmen für seinen Gott, so wie Paulus das im Epheserbrief tut. Und wenn wir dann vor dem Herrn gewesen sind und uns genähert haben am Wort Gottes und, wie wir es besprachen unterwegs hier heute Abend, den Herrn richtig genossen haben, Freude an ihm gehabt haben, dann gehen wir ganz anders in den Tag. Dann überraschen uns nicht die Schwierigkeiten so schnell. Man kann sie viel besser hinnehmen, viel besser mit ihnen fertig werden Und man darf die Gemeinschaft mit dem Herrn stets genießen, auch während unserer täglichen Aufgaben. Das möchte ich vorwegschicken, damit wir den Sinn dieser Besprechungen erkennen. Denn ansonsten kann man denken, ja, das sind ja lauter geistige Dinge, was geht mich das schon an? Ich bin Schlosser oder ich bin Bauer oder was, welchen Beruf man auch hat. Und wie kann ich das da gebrauchen? Manchmal fragt man, wie sieht das in der Praxis aus? Ich sage, das ist die Praxis. Für einen Christ ist der Himmel die Praxis. Das ist sein Wesen, das ist sein Leben. Wenn er nicht im Himmel versteht zu leben, wird er gar nicht verstehen, auf dieser Erde zu leben. Denn er ist ein Fremdling geworden, sagt der Apostel Petrus. Der Psalmist sagt, ich bin ein Fremder in dieser Welt. Gott sei Dank. Aber hier haben wir Aufgaben, ein Licht in der dunklen Nacht zu sein. Und das können wir nur tun, wenn wir unsere Fackeln angezündet haben in der Gegenwart Gottes an seinem Licht. Wir befinden uns in unseren Betrachtungen in Kapitel 2. Ich mache weiter von Ort zu Ort. Morgen geht es nach Lemgo. Und nachdem ich mit den Brüdern eine Sitzung gehabt habe, auf Anfrage hin, treffen wir uns in der Gemeinde. Und dann will ich mit dem Epheserbrief Fortsetzung machen. Und wer dann die Zusammenhänge erhalten will, der darf dann die verschiedenen Aufnahmen, Tonaufnahmen bestellen. Auch hier wird, soviel ich weiß, aufgenommen. In Epheser Kapitel 2 bedenkt Paulus mit seinen Lesern den Weg in ihre neue Gemeinschaft. In den Versen 1 bis 10 sieht er sie als Einzelpersonen, wie sie gerettet worden sind. Ab Vers 11 sieht er sie als Menschen, die in einer Gesellschaft leben, zusammen mit anderen Menschen. Paulus bedenkt den Weg seiner Leser, die Christen geworden sind. Sie waren nicht Juden und kamen zum Glauben an Jesus Christus. Und er bedenkt mit ihnen zusammen in diesem Schreiben den Weg, den sie zurückgelegt haben, in die neue Gemeinschaft mit Gott und seinen Kindern. In den Versen 11 und 12 dieses Kapitels ruft er seine Leser auf, an ihre arme Vergangenheit zu denken. Warum sage ich, dass ihre Vergangenheit arm gewesen sei? Weil ihnen so ziemlich alles fehlte. Sie hatten natürlich die irdischen Genüsse, Freuden, aber die dienten ja zum geistlichen Tode. Das Leben eines Heiden, eines Menschen ohne Gott, führt in den Tod. Der weise Salomo sagt, es gefällt manch einem einen Weg wohl, aber das Ende desselben ist der Tod. Das merkt man vorher nicht, bis der Abgrund da ist manchmal. Und Paulus will, dass die Leser nicht vergessen, wie arm ihre Vergangenheit war. Sie kannten die Segnungen Israels nicht. Sie kannte nicht die Bündnisse, die Gott dort geschlossen hatte mit Abraham und anderen, um seinen Messias zu schicken zum Heil seines Volkes und der ganzen Welt. Sie kannte diese Verheißungen, die mit diesen Bündnissen zusammenhingen, nicht. Sie hatten keine Hoffnung in dieser Welt, weil sie ohne Wort Gottes waren. Ja, sie waren ohne Gott in dieser Welt. Aber sie waren ohne Gott. Und zu existieren, Leben zu haben, Mensch zu sein, der nach einem Sinn trachtet, aber ohne Gott zu sein, ohne Hoffnung, ohne Zukunft zu sein, das gehört zum Schlimmsten im Leben. Und viele Menschen liegen da, stehen da, haben alles verloren innerlich und erkennen ihre Einsamkeit. Und es ist niemand da, der ihnen Hoffnung gibt und zeigt, wo er ist. Diese Menschen hatten das Evangelium gehört, die gute Botschaft von Jesus Christus, und hatten sie angenommen. In der Großstadt, der sumpfigen Hafenstadt Ephesus, mit ihrem Götzendienst, aber dann auch viele Menschen im Inneren des Landes, die hatten Jesus gefunden. Es waren sehr viele Menschen, die diesen Brief zu halten bekamen, nachdem Paulus ihn geschrieben hatte und nach Ephesus gebracht hatte. Paulus ruft auf, an ihre arme Vergangenheit zu denken, wo sie ohne Christus waren. In den Versen 13 bis 18, wir begannen gestern Abend, diese Verse zu besprechen oder setzten fort, je nachdem. In diesen Versen teilt der Apostel mit, wie Christus in die Gottesgemeinschaft geführt hat. Wie führt Christus in die Gemeinschaft mit Gott? Das haben wir hier in diesen Versen ab Vers 13. In Vers 13 sagt der Apostel, dass wir Gott nahegebracht wurden durch das Blut von Jesus Christus. Nun, das sind vielleicht einfach deutsche Wörter, wenn man sie einfach nur so hört. Aber wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir Bibelwort lesen, dann ist es gut, wenn wir uns den Zusammenhang in unserem Gedächtnis, in unserem Kopf vorstellen können. Das haben wir gestern versucht zu tun. Was heißt Blut? Was heißt Blut Christi? Das ist der Opfertod. Ein blutiges Opfer ist das, was ein Israelit brachte, wenn er mit seinem Tier zum Tempel kam. Und nun hat Gott ein Lamm, ein Opfer für sich erwählt, anstelle von Israel, anstelle von allen Tieren. Jesus Christus hat sein Blut vollkommen freiwillig gegeben, fließen lassen, damit wir nicht sterben müssten. Jesus ist an unserer Stelle wie ein Opfer gestorben. Und somit ist die Kluft zwischen uns und Gott weg. Sie ist aus dem Mittel getan und wir sind in die Nähe Gottes gestellt. Das heißt, der dieses für sich in Anspruch nimmt. Denn es ist ja so, Jesus ist zwar für alle Menschen gestorben, aber es hilft nur denen, die ihre Vergebung persönlich abholen. Wenn sie das nicht tun, dann hilft ihnen der Tod Jesu nichts. Dann sagen sie, Gott hat seinen Sohn, das Blut und Leben seines Sohnes verschwendet, wenn sie das missachten. Aber wenn sie das angenommen haben für sich und persönlich die Vergebung abgeholt haben, persönlich zu Gott gekommen sind im Vertrauen, dann sind sie Gott nahe gekommen. Und das bedeutet eine ganze Menge, Gott nahe gekommen zu sein. Dem Gütigen, dem Allmächtigen, dem Gott, der nur Gutes mit uns Menschen meint. Er ist gerecht und heilig, aber seine Härte, seine Strenge verspürt nur der, der sich an ihm verschuldet hat. Und wenn unsere Schuld weg ist und getilgt ist, dann haben wir nichts zu fürchten bei Gott. Wir haben es nur gut bei ihm. Zwar kann er uns Süchtigen disziplinieren, weil wir noch rebellisches Wesen in uns haben und wir driften immer wieder weg von Gott und da muss er uns wieder zurückziehen. Und er hat zwei Sprachen, die er spricht. Und die eine Sprache ist eine sehr ernste. Das kann Krankheit sein, ein Unfall, ein hartes Wort, ein wohlgemeintes, aber doch ein ernstes Wort von einem Bruder. Dann kann Gott aber die Sprache der Liebe sprechen, die Sprache der Güte. Mit beiden Sprachen will er uns immer wieder zurückbringen in seine Gemeinschaft. Denn er meint es nur gut mit uns und er will uns ewiges Leben schenken. Das sollen wir nicht verpassen. Also durch das Blut Jesu, Vers 13, sind wir nahe gekommen und in die Gemeinschaft mit Gott gebracht worden. In den Versen 13 bis 16 fasst Paulus unsere Gemeinschaft mit Gott beziehungsweise die Art und Weise, wie wir dort hineingekommen sind, zusammen in dem einfachen Wort: Er ist unser Friede. Das haben wir Anfang Kapitel, Vers 14. Er ist in Person unser Friede. Einmal dadurch, dass er sein Blut fließen ließ, zum anderen dadurch, dass er uns neu gemacht hat. Ich habe das Wort Johannes des Täufers gestern angeführt: Sieh, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Das geschah, als Jesus am Anfang seines Dienstes stand. Möglicherweise war das gleichsam die Einführung in seinen öffentlichen Dienst, nebst seiner Taufe. Das war nicht das einzige Wort, das Johannes über Jesus sprach. Aber das war das erste. Das zweite Wort gehört zu diesem. Das ist der, und wies auf Jesus hin, das ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das will ich jetzt nicht in allen Einzelheiten ausführen, was das heißt. Es soll genug sein zu sagen, dass das bedeutet, dass er uns mit dem Heiligen Geist versieht. Mit dem Heiligen Geist getauft zu werden heißt, man bekommt ihn, man erfährt ihn. Die zwei Ausdrücke werden in der Bibel auswechselnd gebraucht, bedeuten dasselbe. Also, Jesus ist es, der den Heiligen Geist darreicht. Und zwar so, dass man eingetaucht ist in ihn. Das ist das Zweite. Ein anderes Bild, und dann komme ich zurück zu diesem. Als Jesus am Kreuz hing, hat doch einmal ein Soldat seinen Speer genommen und in die Seite, in den Bauch von Jesus gestochen. Und Johannes, der Apostel, war dabei und sah das und sah, wie eine Flüssigkeit herausfloss. Er nennt sie Wasser und Blut. Das muss wohl kurz nach dem Tode gewesen sein, damit das Blut immer noch fließen konnte, denn es gerinnt ja bald. Aber es waren zweierlei Flüssigkeiten, interessanterweise. Ein gläubiger Arzt hat das einmal besprochen. Er konnte das, meinte er, wissenschaftlich erklären, was vorgegangen war im Geist und im Leib Jesu, damit dieses so geschehen konnte. Was wie immer es auch zustande kam, dass Wasser und Blut floss, hatte eine geistliche Bedeutung. Denn mit dem Tode Jesu fließt aus ihm für uns Wasser als Trank, lebendiges Wasser, Blut zur Tilgung unserer Schuld. Als Israel unterwegs war von Ägypten nach Kanaan, haben sie wenigstens zweimal dringend Wasser gebraucht. Das erste Mal rief man zu Gott und Gott wies Mose an, zu einem Felsen zu gehen und ihn zu schlagen und dann würde Wasser rauskommen. Das hat er gemacht und eine ganze Menge von Wasser floss, genug für die Tausenden und Abertausenden von Sklaven aus Ägypten mit ihren Kindern. Es war genug Wasser für alle und für die Tiere. Später einmal kam das Volk wieder in Not. Dieses Mal sollte Mose nur sprechen zum Felsen. Und dann würde Wasser rauskommen. Wir wissen, dass er ungehorsam war und hat in seiner Irritation, er war irritiert über die Ungeduld des Volkes und wurde selbst ungeduldig, hat den Felsen noch einmal geschlagen. Damit hat er das Bild vom Kreuz verstümmelt. Und Gott hat das sehr ernst genommen. Und eine Zeit darauf musste er sein Leben lassen. Kurz bevor das Volk in Kanaan einziehen durfte. Er durfte nicht ins Land ziehen. Jesus wird nur einmal gekreuzigt. Nur einmal. Und dann wird unsere Sünde weggenommen. Sein Blut ist geflossen für uns. Nachdem ist sein Leben wie Wasser für uns. Für uns zum Lebenstrank da. Zurück zu Johannes, dem Täufer. Das ist der, der die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, der im Heiligen Geist tauft. Das eine kommt vor das andere. Zuerst stirbt Jesus für unsere Schuld. Wenn wir in Gemeinschaft mit Gott kommen wollten und sollten, dann musste unsere Schuld getilgt werden. Das war das Erste. Die große Wand, die große Mauer zwischen uns und Gott musste abgebaut werden. Das geschah durch den Opfertod Jesu an unserer Stelle. Sind wir nun in Gemeinschaft mit Gott gekommen, beziehungsweise ist die Mauer abgebaut, brauchen wir neues Leben. Es genügt nicht, dass Jesus gestorben ist und die Schuld weg ist. Wir sind ja Menschen, die tot in Sünden waren. Die Schuld ist weg, die kann vergeben werden, aber wir brauchen neues Leben, um dann mit und für Gott zu leben. Und dazu ist der Heilige Geist da. Das ist der, der die Schuld wegnimmt, das Opfer liefert, und das ist der, der das neue Leben schenkt, und zwar im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist das neue Leben, das uns geschenkt wird, wodurch wir wiedergeboren werden. Wir selbst haben kein Leben, aber Gott kommt in uns hinein und lebt in uns und dann haben wir Leben, dann leben wir. So wie Gott einmal die Hülle aus Lehm, als Gott den Menschen schuf, versah mit Lebenshauch, so hat er uns mit neuem Leben versehen, und zwar mit seinem eigenen Geist. Und das tut er bei Juden und auch bei Heiden. Er macht sie neu. Und somit werden sie eins, denn sie sind alle Brüder und Schwestern desselben Vater, Kinder desselben Vaters. Gott ist unser aller Vater. Und Paulus hält fest in Vers 14, Jesus ist unser Friede, denn er hat beide eins gemacht. In denen er beiden dasselbe Leben gegeben hat und sie zu Geschwistern in einer Familie gemacht hat. In Christus sind wir eins geworden. Ich hatte einmal ein sehr schönes Erlebnis, womit dieses mir wirklich vor Augen geführt wurde. Wir wissen ja um die Spannungen zwischen Israel und seinen Nachbarn, Arabern und so weiter, Palästinensern. Nun, wir waren in den Vereinigten Staaten, in Texas, und besuchten Freunde von uns, die wir in Basel hatten kennenlernen. Sie stammte einmal aus Hongkong. Ihre Mutter war chinesisch und ihr Vater jüdisch, wohl ein Geschäftsmann in China gewesen. Und der junge Mann war jüdisch aus New York. Man konnte sein Judesein direkt am Gesicht ohne weiteres ablesen. Die zwei hatten geheiratet in Basel und waren nach Amerika gezogen, zurück in das Land des Mannes. Jetzt wohnten sie in Texas, unweit von ihrem Bruder, der auch in den USA war. Wir besuchten sie. Und ich hatte einen Anlass, eine arabische Gemeinde zu besuchen, nicht weit von wo diese Geschwister wohnten. Und ich fragte Barry, dem jungen Mann, ob er mich dorthin fahren würde. In einem gewissen Sinne wusste ich, dass das ein Risiko war. Aber es handelte sich ja um Christen und ich nahm das Risiko auf mich. Barry sagte ohne weiteres zu und wir fuhren. Wir kamen in den Saal, keine Spannungen, nichts davon. Warme Christenangesichter begrüßten diesen jüdischen Christen, wie wenn sie seine Brüder und Schwestern wären. Da sah man, was das Kreuz Christi tut, das neue Leben. Es verwandelt Herzen, nimmt weg alle Spannungen, schenkt uns den Frieden mit unserem Herrn und miteinander. Das ist, was Paulus hier beschreibt. Juden ohne Spannung mit anderen Menschen. Er machte sie eins. Und so, dadurch ist Jesus unser Friede. Wenn er in unser Leben einzieht und in das Leben eines anderen, der mir Feind war, dann wird er mein Freund. Denn es ist derselbe Jesus, der in uns beiden wohnt. Und dann spricht der Apostel vom Gesetz. Das war noch ein Faktor, der für Schwierigkeiten sorgte. Gottes Forderungen an den Menschen sind gute Forderungen. Das Gesetz ist heilig. Gott sagte, wer diese Gebote hält, der wird leben. Die Schwierigkeit lag nicht beim Gesetz Gottes. Keineswegs. Die Schwierigkeit, sagt die Bibel, lag bei uns Menschen. Wir vermochten nicht so zu leben, wie Gott es wollte. Unser Wille wollte nicht mitmachen. Unser Fleisch, unser Wesen konnte es auch nicht. Wir vermochten nicht, auch wenn wir wollten. Und kein Mensch hat je das ganze Gesetz eingehalten. Nur Jesus Christus. Menschen, die in Sünden geboren sind, bekommen zu sehen im Gesetz, was sie sind. Denn das Gesetz ist uns ein Spiegel. Das Gesetz war für Israel gedacht, um es Gott zu heiligen in einem Bund. Und Israel sollte dann in der Erziehung durch Gott zu einem Licht werden in dieser dunklen Welt für seine Nachbarländer und so weiter in dieser Welt. Israel sollte Zeuge Gottes sein. Man lese den Propheten Jesaja. Aber Israel vermochte das kaum. Es gab Propheten, die mit Gott lebten, die Gottes Wort bekamen, wie Jesaja und andere. Und die haben als Einzelpersonen die Botschaft Gottes zu den anderen Völkern gebracht. Es gab wohl auch treue Israeliten, die vielleicht aus Geschäftsgründen im Ausland verkehrten und dort ein Licht waren. Man will wissen, dass Platon, einer der größten Philosophen Griechenlands, Kontakt hatte zum Judentum. Das kann erklären, weshalb seine Philosophie sehr viel Licht enthielt, trotz der Dunkelheit. Aber als Volk versagte Israel. Das Gesetz aber war etwas, auch wenn man es nicht eingehalten hat, man pochte darauf und hielt sich für etwas. Man erhob sich selbst über die anderen Völker. Wir sind es und ihr seid es nicht. Man schaute herab auf die Heiden. Und so wurde das Gesetz gleichsam zu einer Scheidewand zwischen Israel und Volk. Einmal, weil das Gesetz dazu war, das Volk Gott zu heiligen, und zum anderen, weil das Volk das Gesetz missbrauchte. Auf jeden Fall war dieses Gesetz eine Wand. Aber nicht nur zwischen Israel und anderen Völkern, sondern auch zwischen Israel und Gott, weil ja kein Israelit das Gesetz ja wirklich gehalten hatte. Und so war in einem gewissen Sinne war für Israel, was sie immer wieder sahen am Tempel beziehungsweise vorher an der Stiftshütte. Ringsum die Stiftshütte war ein Zaun gebaut, angebracht. Ringsum den Tempel war wohl eine Mauer. Innerhalb dieser Mauer gab es einen Platz, wo alle Völker sich aufhalten konnten. Wer immer von den Völkern zum Tempel kam, der konnte dorthin gehen, auch Heiden. Dann gab es aber eine Grenze. Ab hier durfte kein Israelit seinen Schuh hinstellen. Er durfte nicht dorthin treten. Auf die Gefahr hin, dass man ihn tötete. Und er wurde auch gewarnt. Es waren Schilder angebracht in gewissen Abständen. Auf eigene Gefahr, Todesgefahr, würde man diese Grenze übertreten. Und wer immer es tat, der sei selbst schuldig an seinem Tode. Davon wird uns berichtet von Josephus, dem Geschichtsschreiber. So war das Gesetz auch für Israel gewissermaßen, nicht nur für die Völker, Entschuldigung, ich muss weitergehen, das war für die Heiden. Dann ging man weiter und dann kam der große Waschbecken und dann kam das eigentliche Heiligtum, der Tempel später. Und in diesem Tempel, innerhalb dieses Hauses, war ein Schleier von dickem Material, der Vorhang. Und dieser Vorhang blieb dort Jahr aus, Jahr ein. Einmal im Jahr wurde er etwas geöffnet und der Hohepriester ging hindurch und brachte dort Blut an. Geopfertes Blut, das für das Volk. Da musste er wieder raus. Dieser Schleier, dieser Vorhang, zeigte Israel, dass es nicht ohne weiteres Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Das Gesetz wurde gebrochen, wurde nicht eingehalten. Und Israeliten bedurften jährlich der Versöhnung, am Versöhnungstag. Diesen Vorhang hat Jesus gleichsam zerrissen. Als Jesus starb, dann hat Gott diesen Vorhang zerrissen. Von oben bis unten. Als Hinweis, dass Gott es war, der es machte. Kein Mensch fing von unten an, es zu zerreißen. Wollten sie auch nicht. Aber Gott hat geöffnet. Und der Hebräerschreiber sagt, Jesu Körper war wie der Vorhang, der zerrissen wurde. Und durch seinen Tod ist der Weg geöffnet worden für uns zu Gott, sodass wir jetzt Gemeinschaft haben können mit ihm. Also Jesus ist unser Friede durch seinen Opfertod, dein Blut. Dadurch, dass er die Feindschaft aufgelöst hat, dadurch, dass er uns neu gemacht hat, dadurch, dass er das Gesetz erfüllt hat, die Todesstrafe, die das Gesetz verhängt hatte, auf sich genommen und so das Gesetz erfüllt hat. Er hat also die Möglichkeit geschaffen, dass wir wieder Gemeinschaft haben dürfen mit Gott. Jetzt sagt uns der Apostel, wozu Gott dieses getan hat. Er gibt uns, zeigt uns die Absicht. Wir haben das schon angedeutet, aber wir lesen jetzt weiter in Vers 15 in der Mitte. Dort heißt es, damit er die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen schaffe und so Frieden stifte. Wir haben schon davon gesprochen, dass Jesus aus beiden eins machte. Hier sagt der Apostel, das war ausdrücklich die Absicht Gottes, als Jesus am Kreuz hing. Er hing dort, um zwei zu einem neuen Menschen zu schaffen. Das geht ein Stück weiter, einen Schritt weiter, als wir es in Vers 14 lasen. Dort hieß es einfach, er hat aus beiden eins gemacht. Aber Paulus sagt nicht wie, wir haben das ein bisschen vorweggenommen. Hier sagt Paulus ausdrücklich, zwei zu einem Menschen. Paulus sagt nicht und will nicht sagen, dass alle Israeliten mit allen Nicht-Israeliten eins geworden sind, zu einem großen Menschenvolk. Das versucht man heute, aber das geht nicht. Bevor Menschenherzen verwandelt werden, geht das nicht. Paulus macht uns klar, dass Gott aus Israel Menschen neu macht und aus solchen, die von aus anderen Völkern kommen, wie wir, die hat er neu gemacht. Und das Ergebnis ist, dass ein neuer Mensch, eine neue Menschheit entsteht. Die Bibel spricht viermal, ich denke es einige Male, von einem neuen Menschen, von einem alten Menschen, von einer neuen Menschheit. Ich denke viermal von einem neuen Menschen und viermal von einem alten. Der neue Mensch ist einmal der einzelne Mensch, der Christ wird. Der neue Mensch ist so dann auch die Gemeinde Jesu, eine neue Menschheit, die Menschheit, die in Christus neu geworden ist, die gerettet wird, wenn diese Welt untergeht, der Rest der Menschen verschwindet, geht verloren. Also hier haben wir die neue Menschheit. Der erste Adam ist der erste Mensch, der alte. Und Jesus Christus ist der zweite Mensch, der Neue. Das sagt Paulus uns in 1. Korinther 15. In Christus, dem neuen Menschen, im Gegensatz zum alten Adam, Adam ist der erste in der alten Menschheit, Jesus ist der erste Mensch in der neuen Menschheit. Und in ihm werden wir neu. Ob wir nun Juden sind oder nicht Juden, das heißt Heiden, wir werden neu geschaffen und dieses neue Menschheit ist oder kennt eine noch engere Gemeinschaft oder einen noch engeren Zusammenhang als die frühere Menschheit. Die war ja in Mitleidenschaft gezogen durch die Sünde und fragmentiert. Die Gesellschaft in dieser Welt kennt keinen echten Zusammenhang. Man versucht durch verschiedene Mittel, Gesetzgebung und Programme wie nennt man die Dörfer? Ich ging zu Fuß nach Espelkamp und dann sehe ich ein Schild. Und Espelkamp ist was mit einem Dorf oder Stadt in Ungarn und einer Stadt sonst wo. Partnerstadt, ja, so. Man versucht also Menschen zu verbinden auf diese Art und Weise. Austauschprogramme, Schüler fahren nach Nordamerika, kommen von dort hierher. Es gibt allerlei Mittel, wodurch man versucht, irgendwie Eintrag zu bringen. Aber es gelingt nicht. Es entsteht immer wieder Streit und Tod und Zank. Aber wenn Jesus eine neue Menschheit schafft, dann ist eine echte Gemeinschaft da. Und die kennen wir als Brüder und Schwestern in Christus. Wir begegnen uns als wirklich solche, die zu einer Familie gehören. Es ist schön, wenn man auf Reisen ist und einen Christen trifft. Man weiß, man ist mit ihm verwandt innerlich. Damit er die zwei in sich selbst, zu einem neuen Menschen schaffe. Du musst zu Christus kommen, wenn du zu dieser neuen Menschheit gehören willst. In ihm wird man zu einem neuen Menschen, zusammen mit anderen, in Christus, durch ihn. Und die beiden in einem Leibe wieder und ganz mit Gott versöhne. Das führt uns zu einem neuen Gedanken, der etwas Zeit braucht. Ich denke, wir könnten jetzt die Pause einlegen, von der vorhin die Rede war. Eine zweite Absicht des Friedens, den Jesus schafft. Er ist unser Friede. Vers 16. Um die beiden in einem Leibe wieder ganz mit Gott zu versöhnen. Durch das Kreuz, da er durch dasselbe die Feindschaft tötete. Er erklärt es noch einmal. Aber der erste Teil von Vers 16. Und die beiden in einem Leibe wieder und ganz mit Gott versöhnen. Warum brauchen wir Versöhnung, wenn wir schon in Christus sind? Das ist eine Frage, die wohl schon manch einen Studierenden, manch einen Bibelleser aufgehalten hat. Ich habe diese Frage mit meinem Mitarbeiter besprochen. Ich habe selbst lange daran gerungen. Man ist hin und her gezogen, denn Paulus gebraucht Ausdrücke, Wörter, die einmal so und einmal so aufgefasst werden können, aufgefasst werden. Und jetzt ist die Frage, wie gebraucht er das Wort Leib jetzt in diesem Fall? Vielleicht kann es eine Hilfe sein, wenn wir uns erinnern, dass Paulus in diesem Text, in diesem ganzen Text, ab Vers 11, auch das Wort Fleisch gebraucht hat, auch bei Jesus. Bei uns ist das Fleisch oder unser Wesen sündig, bei Jesus nicht. Wenn Jesus Fleisch angenommen hat, das Wort wurde Fleisch, dann heißt das, Gott wurde Mensch, nahm Menschenform, Menschengestalt an, einen echten Körper. Er war echter Mensch. Fleisch wurde er, um ein Opfer für uns zu werden. Das Wort Leib wird zwar auch von dem Leib Jesu gebraucht, aber wir wissen, dass es ein Bild von der Gemeinde ist. Und das scheint in diesem Fall der Fall zu sein, dass Leib von der Gemeinde spricht. Das heißt, in seinem Leib, in seinem tatsächlichen Körper, seinem Fleisch, hat er am Kreuz sein Leben gegeben, um uns mit Gott zu versöhnen, aber damit er in sich selbst einen neuen Menschen schaffe und die beiden in einem Leibe, der dieser zweite Mensch ist, der diese neue Menschheit ist, diese Gemeinde, in dieser Gemeinde uns ganz mit Gott zu versöhnen. Wir haben ja immer noch ein Problem, nicht wahr? Auch wenn wir es auf die Gemeinde anwenden. Brauchen wir Versöhnung? Brauchen wir Versöhnung miteinander, untereinander? Warum fügt der Apostel das kleine Wörtchen ganz hinzu, das wir im Grundtext haben, vielleicht nicht in jeder Übersetzung zum Tragen kommt? Das heißt, es soll eine vollständige, eine volle Versöhnung stattfinden. Es scheint, als ob Paulus hier einen Werdegang vor sich sieht, ein Wachstum. Wenn wir zu Christus finden, sind wir Kinder Gottes, wir sind angenommen und wir können sofort in den Himmel gehen als vollkommene Gerechte durch Jesus Christus. Aber wenn wir hier in diesem Leibe bleiben und nicht sterben, dann sind wir werdende Menschen. Von Gottes Augen, mit seiner Brille, die Christus heißt, nimmt er uns an. Aber dennoch wohnt die Sünde in uns und macht uns zu schaffen, macht uns viele Probleme. nicht nur in unserer Beziehung zu Gott. Es ist ziemlich viel Arbeit, unsere Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Manche oder einige Ausleger haben darauf hingewiesen, einige Reichgottesarbeiter, es sind besonders zwei, die mir das ganz besonders vor Augen geführt haben. Der eine war Hans Birki, ein Schweizer, ein guter Ausleger, hat sehr viel mit Studenten gearbeitet. Er sagt ganz einfach, es braucht zweierlei, um mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Bibel und Gebet. Ganz einfach. Aber es ist wohl nichts so schwer durchzuhalten, als die Bibel zu lesen und zu beten. Nicht wahr? Sehr einfach, Bibel, Gebet. Sehr schnell gesagt. Ich führe einen jungen Menschen zu Christus, oder ich einen Menschen zu Christus, er ist ein junger Christ. Und ich sage ihm, ich muss vielleicht weiterreisen, wenn du jetzt Christ bleiben willst, in der Gemeinschaft mit Gott leben willst, dann solltest du jeden Tag deine Bibel lesen und beten. Ich sage das nicht vielleicht so schnell, aber das ist die Substanz vielleicht. Ja, wie soll er das tun? Es ist ganz einfach, wenn man eine Bibel hat, sie aufzuschlagen. Erstens, wo soll ich beginnen? Wie viel soll ich lesen? Was soll ich tun, wenn ich nicht verstehe? Was soll ich tun, wenn es passiert? Ich habe noch andere Dinge zu tun. Was soll ich machen, wenn ich abgelenkt werde? Tausend Fragen können kommen. Und sehr schnell kommt etwas dazwischen. Jeder von uns, denke ich, kann bezeugen, es ist nicht die einfachste Sache in der Welt, treu mit dem Wort Gottes umzugehen. Frage: Haben Sie heute die Bibel aufgeschlagen und gelesen? Wie viel? Man muss nicht drei Kapitel pro Tag lesen. Wenn man das macht, dann kann man nun bald durch die Bibel kommen in einem Jahr. Etwas mehr. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Die Bibel wurde uns nicht gegeben, um einmal im Jahr durchzulesen. Sie soll mehr als das bedeuten. Wir lesen sie nicht, um sie gelesen zu haben. Wir lesen sie, weil sie unser Brot ist, weil wir von jedem Wort abhängig sind, das hier steht. Wir müssen nicht viel lesen. Manchmal müssen wir schon viel lesen, damit wir die Zusammenhänge bekommen. Aber immer wieder ist es so, wenn wir lesen, dass wir irgendwo hängen bleiben und etwas fällt uns auf. Dann ist es nicht verkehrt, wenn man da stehen bleibt und darüber nachdenkt und vielleicht auch andere Texte aufschlägt. Wenn man Parallelstellen hat in seiner Bibel, kann man das schnell tun. Und dann bekommt man ein besseres Bild von dem, was da gesagt wird. Die Bibel will gelesen werden. Die Bibel will gehört werden, wenn sie gelesen wird. Die Bibel will auswendig gelernt werden. Die Bibel will erforscht werden. Und alles dieses von jedem Christen. Von jedem. Keiner ausgenommen. Jeder Christ sollte viel in seiner Bibel lesen. Er sollte zu Hause sein in der Bibel. Er sollte sich vertiefen in die Heilige Schrift. Er sollte Bibelverse auswendig lernen. Das kann man auf Kärtchen tun, Bibelverse auf Kärtchen schreiben. Man kann sie auch gedruckt bestellen. Man kann sie auf Papierzettel schreiben. Man kann sie irgendwo mitnehmen. Man kann ein kleines Taschentestament mitnehmen. Es gibt allerlei Wege und Mittel, Bibelverse auswendig zu lernen. Das sollte man tun. Dann hat man einen Schatz im Inneren. Der Psalmist, es gibt zwei Verse im Psalm 119, die Es sind manche Verse, die wichtig sind, aber zwei Verse, die in dieser Hinsicht sehr wichtig sind. Das ist Psalm 119, Vers 9 und 119, Vers 11. 9 und 11 macht 119, ja? So kann man es behalten. Vers 9, wie soll ein junger Mensch seinen Weg ohne Tadel gehen, wenn er sich hält an mein Wort, wenn er sich ausrichtet nach meinen Worten? Dann kann ein junger Mensch seinen Weg ohne Strafe, ohne Tadel, ohne Schwierigkeiten seinen Weg gehen. Vers 11, das ist der Vers, der uns jetzt interessiert. Dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Inneren, meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Aufspeichern. Moody, und er war wohl nicht der Erste, der das sagte, aber soviel ich weiß, er schrieb in die Bibel, vorne wahrscheinlich, eines anderen: Dieses Buch wird dich von Sünde abhalten. Oder die Sünde wird dich von diesem Buch abhalten. Eins von beiden. Wenn wir Gottes Wort auswendig lernen und aufspeichern in unserem Innern, dann kann dieses Wort uns vor Sünde bewahren. Dann müssen wir nicht so schnell gereizt werden, nicht so schnell das Böse tun, nicht so schnell in Versuchung fallen. Wir können bewahrt bleiben. Es ist nicht einfach, die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen Gebet. Es braucht Arbeit, es braucht Fleiß, es braucht die ganze Wachsamkeit. Du kannst als Christ nicht durch das geistliche Leben schlendern. Du musst hellwach sein. Du musst aufrecht gehen, wie ein Soldat. Du darfst in dieser Welt gleichsam hin und her schuften. Viele Menschen halten das für normal. Man sieht heute viele junge Menschen, die verlottert sind, die dahergehen, als wenn sie keine Lust am Leben hätten. Und ich weiß auch warum. Sie sind irregeführt. Sie kennen nicht das Leben. Aber Christen sollten nicht so laufen. Christen sollten sich nicht so benehmen. Christen sollten in ihrer ganzen Haltung zu verstehen geben, dass sie hellwach sind, dass ihre Gedanken bei Gott sind, dass sie rein sind, dass sie interessiert sind an geistlichen Dingen, dass sie zu Hause sind im Himmel, dass sie zu Hause sind im Wort Gottes. Christen sollten dynamische Christen sein, nicht schläfrige. So. Viele Christen sehen so aus. Sie sind krank. Ihre Beziehung ist ungesund. Sie sind innerlich morsch. Und sie brauchen Versöhnung. Wir alle werden mal krank. Wir alle nicken mal ein. Auch die fünf guten Jungfrauen nickten ein. Nicht nur die ohne Öl, die Törichten. Auch die Weisen nickten ein. Wir alle versagen mal. Und es braucht Arbeit. Es braucht Fleiß, zu dem die Bibel uns immer wieder aufruft. Tut gewisse Tritte und so weiter. Sie ruft uns immer wieder auf, ruft uns wach, damit wir versöhnt bleiben und mehr mit unserem Gott in die Gemeinschaft treten. Mehr und mehr an allen Stellen unseres Lebens Versöhnung kennen. In Römer Kapitel 5 sagt der Apostel in Vers 5, der Heilige Geist sei ausgegossen worden in unseren Herzen, nicht in unsere Herzen, in unseren Herzen, das heißt breit geflossen, ausgegossen, breit in unseren Herzen. Er kam in unser Herz, vierter Fall. Er wurde ausgegossen in unseren Herzen, als er ankam. Was heißt das? Er füllte uns. Als die Jünger Jesu zum ersten Mal den Heiligen Geist bekamen am Pfingsttage, das war das erste Mal, dann hieß es, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir den Heiligen Geist bekommen, und wenn wir zu Jesus finden und den Heiligen Geist dann an dem Tag bekommen, so ist es heute, dann bin ich der Meinung, dass er jeden füllt, der zu ihm kommt. Denn wir kommen so zu ihm, so wie wir sind. Aber wenn wir zu Jesus gekommen sind, so wie wir waren, dann bleiben wir nicht, wie wir waren. Der Heilige Geist beginnt zu arbeiten an uns. Und nach entdecken wir Stellen, wo der Heilige Geist noch nicht hingekommen ist. Er stand gleichsam vor einer Wand. Wir wussten es nicht, aber er offenbart uns Stellen in unserem Leben, Räume. Wir sind wie ein Haus mit verschiedenen Räumen. Im einen machen wir das, im anderen machen wir das, im anderen tun wir das. Und Jesus, wenn er in unser Leben kommt, klopft an jede Tür und möchte jedes Zimmerchen in Besitz nehmen, dort seine Herrschaft ausdehnen, zum Guten. Er will uns ja beleben. Und so wachsen wir. Und der Apostel Paulus ruft uns auf, Epheser 5, Vers 18, seid mit dem Heiligen Geist erfüllt Seiende. Das heißt, seid solche Menschen, die andauernd gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Kapitel 3, Vers 16. Da betet der Apostel, dass wir an Macht, an Kraft zunehmen, indem der Heilige Geist in uns hineinwirkt. In uns hinein. Gott lebt in uns und ist ständig dabei, Land zu erobern in uns. Diese Stellen auch mit Gott in Verbindung zu bringen, in Einklang mit Gott, in Gemeinschaft mit Gott. Und dieser Prozess dauert an, bis wir Jesus begegnen. Damit wir ganz an jenem Tage ganz eingenommen sind von ihm, ganz versöhnt mit ihm, jedes Teilchen unseres Lebens und jeder Christ in jedem Teil. Der letzte Vers in Kapitel 1 des Epheserbriefes. Unser Herr, unser Haupt ist der, der alles in allen füllt. Wenn ich hier eine Tafel hätte, könnte ich ein Rechteck zeichnen und ein kleines Rechteckchen oben. Das wäre der Herr Jesus, das Haupt, und dies wäre die Gemeinde. Und diese Gemeinde würde ich aufteilen in kleine Quadrate. Und jedes Stückchen in diesem großen Rechteck wäre ein Christ. Und er will nun jeden Christen in seinem Leib füllen. Alle. Aber er will alles in allen füllen. Jetzt nehme ich jedes dieser Quadrate und ziehe oder bilde weitere kleinste Quadrate, Räumchen in diesem, in jedem Quadrat. Er will jedes Zimmerchen, jedes Teilchen, alles in sämtlichen füllen. Das ist eins seiner Aufgaben, die er heute unternimmt, vornimmt in seiner Gemeinde. Das ist ein Teil seiner Arbeit. Und wenn ihm das gelingt und in dem Maße es ihm gelingt, kann er uns gebrauchen, um in unserer Umwelt, in unseren Familien, in unseren Ortschaften, Gegenden zum Segen zu sein. Aber das braucht es. Denn nur Gott kann dieser Welt helfen. Und wenn er uns gebraucht als Werkzeuge, dann müssen diese Werkzeuge brauchbar sein. Und diese Werkzeuge müssen ihm ergeben sein. Dazu braucht es, dass er in uns Raum hat. Jesus will in uns allen Raum haben, um uns gebrauchen zu können. Er will meinen Kopf gebrauchen, er will meine Seele gebrauchen, er will mich ganz gebrauchen, jedes Teilchen in meinem Leben, sämtliche meiner Begabungen und Möglichkeiten. Er will alles gebrauchen, alles, was ich habe. Alles das gebe ich ihm hin und er füllt alles bei mir und bei anderen und so können wir zusammenarbeiten. Und in dem Maße, wie jeder von uns dem Herrn ergeben ist, können wir auch zusammenarbeiten in Frieden und in Harmonie. Und so wird die Gemeinde Jesu gebraucht, ohne Störung. Wenn es Reibungen gibt, dann muss die Maschine stillgelegt werden, ja? Und zur Reparatur muss man gehen. Und das tut der Herr Jesus. Es braucht immer wieder diese Wartung unseres Herrn, damit er uns brauchen kann und eines Tages die ganze Gemeinde ganz versöhnt ist. Ein Prozess. Es gibt noch viel Entzweiung in der Gemeinde, unter Christen, unter Gemeinden. Das will er nicht. Es braucht noch sehr viel Arbeit. Es ist sehr viel Fragmentation, Zerbröckelung da. Es braucht Versöhnung. Und wir, heute Abend, wir wollen uns ganz bewusst dem Herrn hingeben, damit bei uns kein Hindernis vorhanden ist, damit diese Versöhnung fortgesetzt werden kann, bis Jesus kommt. Dazu möchte ich jetzt Amen sagen, das heißt, das ist ein Gebet, so sei es, so möchte es sein. Vielleicht will jemand sich anschließen. Ich denke, es wäre gut, wenn wir eine kurze Gebetsgemeinschaft hätten. Man darf danken für das Brot, das der Herr uns geschenkt hat. Man darf seine Bitten ihm vorbringen, wenn sie erweckt wurden, geweckt wurden. Wer möchte da teilnehmen? Wir stehen dazu auf.